Heute ist Volkstrauertag. Ein Gedenken an die vielen Toten, die in den Weltkriegen gestorben sind. Es gibt Tage, die brennen sich in das kollektive Gedächtnis von Städten, Nationen oder der ganzen Weltbevölkerung ein. Wenn ich Senioren fragen würde, wo wart ihr und was habt ihr gemacht am 3. Mai 1945? Sie könnten es wahrscheinlich immer noch sofort hersagen. Vor 6 Wochen haben wir 30 Jahre deutsche Einheit gefeiert. Okay, da ist irgendwas an mir vorbeigegangen. Irgendwie wurde es nicht wirklich gefeiert. Ein paar Leute im Schloss Bellevue vielleicht, aber 30 Jahre deutsche Einheit ausgefallen wegen Corona. Aber im letzten Jahr, da haben wir 30 Jahre Mauerfall gedacht. Da haben wir uns am 3. Oktober getroffen auf dem Platz der deutschen Einheit mit etlichen Christen und haben über die Zeitungen dazu eingeladen und wir haben tatsächlich gefeiert. Mit Kerzen, mit Ereignissen, die Leute beschrieben haben aus der damaligen Zeit, mit Liedern und auch mit Gebeten. Und so ähnlich ist es auch mit einem Tag, der nächstes Jahr sich zum 20. Mal jähren wird. Weißt du noch, was du am 11. September 2001 gemacht hast? Der Tag, an dem die Twin Tower fielen. 2 Flugzeuge rasten in das World Trade Center. 1 Flugzeug raste ins Pentagon. Und 1/4 Flugzeug wurde durch den mutigen Einsatz von Passagieren abgelenkt und zum Absturz gebracht an einer anderen Stelle. Es sollte in den Regierungssitz in Washington fliegen. Fast 3000 Menschen starben an diesem Tag bei den Attentaten. Not lehrt beten, so sagt man. Und so konnte man damals in verschiedenen Tageszeitungen lesen, Angst treibt die Menschen in die Kirchen. Und es war tatsächlich so. In diesem September waren die Kirchen voll und Menschen beteten. Am Ende eines Artikels in der Rheinischen Post hieß es, solange die USA den Gegenschlag planen und Kriegsstimmung den Alltag bestimmt, gehen die Menschen scharenweise in die Kirchen, zünden Opferkerzen an und beten für den Frieden. Doch was kommt nach der Krise? Zitat, es wäre schade, wenn schon bald danach die Oberflächlichkeit um sich greift, sagte Pfarrer Gehlen. Und tatsächlich, nach der Katastrophe waren die Gotteshäuser auch wieder schnell von Ruhe erfüllt. Und selbst in einer nicht ganz unumstrittenen Jugendzeitschrift ging es ums Beten. Erstmalig in der Geschichte dieser Zeitschrift war auf dem Titelbild kein Star abgebildet, sondern die amerikanische Flagge mit dem Spruch »Wir trauern mit Amerika«. Und der Chefredakteur Uli Weißbrot schrieb abschließend in seinem Vorwort, »Es fällt wahnsinnig schwer, nach diesem unvorstellbaren Drama zur normalen Redaktionsordnung zurückzukehren«. Aber wir wollen versuchen, zu beginnen, diese apokalyptische Katastrophe gemeinsam mit euch aufzuarbeiten. An einer Stelle ging es weiter. Wir hoffen, dass sich solch eine hinterhältige Terrorattacke nie mehr wiederholen möge und beten für eine Zukunft in Frieden. Ich sage da nur, bravo. Ehrlich gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass die derzeitige Pandemiekrise die Menschen in Deutschland verstärkt ins Gebet und in die Kirchen treibt. Aber vielleicht bin ich da auch nicht genug an den Menschen dran. Gebt mir bitte Feedback, wenn ihr das anders wahrnehmt oder wie ihr das wahrnehmt. Auch in dem heutigen Abschnitt der Bergpredigt geht es um das Gebet. In Matthäus 6, Vers 5 bis 15 heißt es nach der Einheitsübersetzung: Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht für sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wie ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Bevor Jesus den Menschen, die bei der Bergpredigt um ihn waren, dieses Vaterunser lehrt, macht er auf zwei Gefahren beim Beten aufmerksam. Zum einen auf das heuchlerische Gebet. Betet nicht wie die Heuchler. Sie bleiben gerne in den Synagogen oder an den Straßenecken stehen, um zu beten. Jeder soll es sehen. Hier beim Gebet spricht Jesus, wie im ersten Abschnitt, über das Almosengeben. Vor zwei Wochen haben wir darüber etwas gehört. Hier spricht er wieder vom Verborgenen. Und zweitens, neben dem heuchlerischen Gebet, sollen wir achten auf das gedankenlose Gebet. Leiere deine Gebete nicht herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, Gott würde schon antworten, wenn sie nur viele Worte machen. Statt gespielt oder gedankenlos soll unser Gebet echt und ehrlich sein. Beten darf niemals, so sagt es der Bergprediger, um anderer Menschen willen geschehen. Als Darstellung oder ja, als Zeigen der eigenen Frömmigkeit. Wie das zum Beispiel, was Jesus da nennt, die fromme Elite im Tempel angeht. Beten darf niemals, so sagt Jesus, auch magisch missbraucht werden, um sich Gott irgendwie wie einen Automaten gefügig zu machen. Wie das zum Beispiel bei den Propheten des Baal auf dem Berg Karmel der Fall war. Das kann man nachlesen in 1. Könige 18. Stattdessen gibt uns der Bergprediger mit dem Vaterunser sozusagen ein Gerüst oder einen Leitfaden für das Gebet an die Hand. Und ich möchte heute tatsächlich nur die erste Zeile dieses Vaterunsers betrachten. Vielleicht können wir zu diesem ganzen Vaterunser mal eine neue Predigtreihe starten. Da heißt es nämlich: So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Selbst Reporter säkulärer Zeitschriften und Zeitungen sprachen angesichts dieser furchtbaren Terroranschläge vom 11. September von Gott. Sie berichteten darüber, dass sie selbst sogar angesichts dieser furchtbaren Bilder selbst gebetet haben und andere sogar zum Beten aufriefen. Wenn der Bergprediger uns davor warnt, heuchlerisch und gedankenlos zu predigen, dann gibt er uns damit keinen, sag ich mal, Bewertungsmaßstab für das falsche oder das richtige Gebet, für das gespielte oder die echte Frömmigkeit anderer an die Hand, sondern er ruft dich und mich zur Selbstbesinnung auf. Es geht nicht darum, ein Gradmesser zu haben, zu sagen, wo Leute jetzt nun fromm heucheln oder ihre Gebete nur daherplappern, sondern er gibt uns etwas an die Hand, dass wir uns selber prüfen können. Und genau an dieser Stelle können wir nämlich ganz schnell zu sogenannten Pharisäern werden, wenn wir uns selbst nicht mehr in Frage stellen und stattdessen andere beurteilen. Nach manchen furchtbaren Katastrophen laden Kirchen angesichts der Verzweiflung der Menschen zu spontanen Gottesdiensten ein. Wer kann und will die vielen Beter in solchen Momenten bewerten? Wie gut ist es, wenn ein Raum geschaffen wird, wo Menschen sich Gott nähern können? Wie dankbar ist man dann auch für die Psalmgebete? Und die meisten Vorbereitenden haben ja selbst gar keine Zeit mehr, um die Gottesdienste vorzubereiten und sind genauso erschüttert und sprachlos wie die Gottesdienstbesucher. Ergreifend sind da natürlich zum einen die freien Gebete, aber ebenso das liturgisch vorgetragene Gebet oder das gemeinsam gesprochene Vaterunser. Wir sollten uns davor hüten, die Gebetsformen anderer zu beurteilen. Jesus geht es weder um eine Gebetshaltung, ob stehend oder kniend oder liegend oder sitzend, ob mit erhobenen oder gefalteten oder wie auch immer Händen, wie man sie hält, noch um die Gebetsform, ob du frei sprichst oder vorformuliert oder abgelesen. Ihm geht es um die Echtheit beim Beten, wie überhaupt es ihm um Echtheit in unserem Leben und in unserem Glauben geht. Für den Bergprediger ist nicht die Form, sondern die Herzenshaltung entscheidend. Nicht die Wortwahl, sondern die Liebesbeziehung zu Gott. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Und damit zeigt Jesus die Richtung an, voller Vertrauen, aber auch voller Respekt. Der große heilige Gott, dessen Namen die Juden damals nicht wagten auszusprechen, ist durch das Sterben Jesu Christi zu unserem Vater geworden. Wir dürfen Vater zu diesem Heiligen, zu diesem Gerechten, zu diesem unnahbaren, transzendenten Gott sagen. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu hat der lebendige Gott uns die Hand zur Versöhnung entgegengereicht. Und wer sie im Glauben ergreift, wer Jesus zu seinem Ein und Alles erklärt, wird als Kind Gottes Vater zu ihm sagen. Wie Kinder voller Vertrauen und manchmal auch hemmungslos, so dürfen Christen mit Gott sprechen, ihrem Vater. Dürfen ihm alles sagen, dürfen ihm das Herz ausschütten, dürfen einfach Kind beim Vater sein. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Nun hat Jesus uns gesagt, dass wir wie Kinder zu Gott, dem Vater, kommen dürfen. Zu dem Vater, der im Himmel ist. Und diese beiden Worte dürfen wir nicht übersehen. Damit wird deutlich, dass Gott, der Vater, niemals mit menschlichen Vätern verwechselt werden darf. Nicht an unseren Vätern und Müttern hat sich Gott zu messen, sondern wir haben uns am Vater im Himmel zu orientieren. Zum anderen wird damit aber auch bei aller Nähe, die Kinder zu ihrem Vater haben dürfen, die Christen zu Gott haben, Respekt und auch notwendige Distanz angedeutet. So eng wie die Beziehung eines Kindes zu seinem Vater darf unsere Gottesbeziehung sein. Dabei darf aber Gott niemals zu einem Kumpel verkommen, mit dem wir respektlos umgehen. Auch als Kinder Gottes bleiben wir Menschen und werden nicht Gott ebenbürtig. Gott bleibt Gott, auch als unser liebender Vater für uns und mit uns und manchmal tatsächlich sogar gegen uns. Allerdings dann auch zu unserem Besten. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Neben dem Abendmahl, das keiner für sich alleine feiern kann, zeigt Jesus uns im Vater unser, dass keiner den Vater im Himmel losgelöst von seinen Brüdern und Schwestern haben kann. Wer das Vaterunser betet, sagt damit immer zugleich Ja zur Gemeinschaft, zur Gemeinde, zu seinen Brüdern und Schwestern. Alles andere ist laut Bergprediger gelogen. Das macht der Abschluss dieses Gebetes ganz deutlich. Die Verse 14 bis 15 heißen nach der Hoffnung für alle: Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr aber nicht vergeben wollt, dann wird euch Gott eure Schuld auch nicht vergeben. Das Vaterunser kann man nicht alleine beten. Also man kann es schon alleine beten, aber man schließt immer andere mit ein. Es ist uns in der Mehrzahl gegeben, im Plural. Und auch wenn wir es für uns ganz allein beten, so sind meine Geschwister in Gedanken immer dabei. Der lebendige Gott, der Vater Jesu Christi, ist nicht ohne Brüder und Schwestern zu haben. Christen sind durch den Glauben immer in eine Gemeinde hineingerufen. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel. Es gibt auf dieser Welt viele Religionen. Und in allen Religionen wird in irgendeiner Form gebetet. Und viele Religionen haben auch Namen für ihre Götter. Manchmal auch für ihren Polytheismus, für ihre Vielgötterei. Die können sich die meisten gar nicht alle merken. Auch im damaligen Umfeld von Jesu in der griechischen und römischen Welt, das waren beides Vielgötterstaaten, wo es ganz viele Götter für viele verschiedene Situationen gab. Was diese Religionen gemein haben oder nicht gemein haben mit dem Christentum und teilweise auch mit dem Judentum, ist, dass das Wort Vater für Gott darin vorkommt. Der Vater Jesu Christi, der lebendige Gott, mit dem wir sprechen, ist unvergleichbar mit anderen Göttern. Und deshalb sind für mich interreligiöse Gebete ein falsches Signal. Genauso wenig, wie wir Übergriffe gegen Migranten, Ausländer verbal oder nonverbal gutheißen und uns ihnen, wo es auch immer uns möglich ist, ihnen mutig entgegenstellen, so können wir andererseits nicht einem Synkretismus, einer Vermischung der Religionen, das Wort reden. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel. Das ist ein mächtiges, ein trotziges Wort. Ein Dennoch und ein Trotzdem. Und ein Bekenntnis der Hoffnung. Oder mit den Worten des Schriftstellers Reinhold Schneider aus dem Jahre 1936. Einem Jahr, als er 33 wurde. Von Reinhold Schneider, der dem Widerstand gegen Hitler angehörte. Er sagte, oder er dichtete, man kann es Dichtung nennen. Da sagte er: Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen. Allein die erste Zeile dieses weltumspannenden Gebets Jesu, dieses Vaterunsers, hinterfragt unser Leben radikal und ruft uns zur Hingabe an Jesus Christus auf. Dieser Jesus Christus ist der Einzige, der für uns in den Riss getreten ist, in den Riss zwischen dem Vater im Himmel und uns auf dieser Erde.